Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein und selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zum letzten Mal aus St. Petersburg zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Freitag, dem 20. Juni 2025, mit einem vollen Rucksack an Eindrücken, Impressionen und auch noch unverdauten Empfindungen kehre ich demnächst in die Schweiz zurück. Heute am St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum noch die Schlussplenarsitzung, unter anderem mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das wird interessant, denn Putin hat angekündigt, dass er sich zum Nahen Osten äußern werde. Das ist ja die jüngste Geländekammer des Wahnsinns, die wir hier einzuordnen haben. Die Befürchtung ist, dass der ganze Nahe Osten in die Luft fliegen könnte. Ich beruhige mich immer wieder, ich beschwichtige mich selber und sage mir, nein, das dort sind uralte biblische Konflikte, konzentriert auf die Region. Es ist ein Regionalkonflikt, aber ich bin mir bewusst, dass das erstens keine Entschuldigung ist für das, was passiert, und zweitens ist das auch kein sicheres Konzept, um auch sicherzustellen, dass das ein Regionalkonflikt bleibt. Sie sehen also, da kommt bei mir sehr viel Wunschdenken ins Spiel, allerdings auch die Intuition, dass ich das Bauchgefühl habe, dass eben doch das Interesse nicht da ist, wegen des Nahen Ostens gewissermaßen jetzt die Welt in Brand zu stecken. Ich folge da den Geschichtstheorien des russischen Romanciers Leo Tolstoi, der in seinem großen Roman Krieg und Frieden am Schluss in diesen grandiosen finalen Kapiteln den ganzen napoleonischen Krieg so zusammengefasst hat, dass eben nicht die Könige und die Imperatoren die Geschichte lenken, sondern die Völker, die Menschen, die Summe aller Einzelwillen ist ausschlaggebend. Und es will mir einfach nicht in den Kopf hinein, dass die Menschen einen Großkonflikt wirklich wollen. Wir haben doch gemerkt und gelernt, dass eben Zusammenarbeit, Zusammenwirken, Freihandel, wirtschaftlicher Austausch, dass das einen Wohlstand und ein Lebensniveau bringt, wie man das in der Geschichte noch nie erlebt hat. Und die Leute sind ja nicht geistesgestört, sie sind ja nicht bereit, das alles aufs Spiel zu setzen. Und man wundert sich, wie stark die Weltwirtschaft nach wie vor ist, ungeachtet all dieser Bombeneinschläge. Und das gilt insbesondere auch für Russland. Ich glaube, die Russen sind selber überrascht, das haben mir hier viele gesagt, sind selber überrascht, wie resilient, wie widerstandsfähig ihre Wirtschaft ist. Und die Sanktionen haben zwar das Gefühl bestärkt, dass Putin, der Präsident, richtig liegt mit seiner Kriegsführung, dass eben der kollektive Westen, wie man hier sagt, sich gegen Russland verschworen hat, Russland den Platz an der Sonne verweigern möchte, dass man die Russen nach unten drückt, dass man das internationale Regelsystem vor allem so auslegt, dass es eben den Urhebern, den ursprünglichen dieses Regelsystems, dient, vor allem den Amerikanern, und da war man nicht mehr bereit. Und jetzt mit diesen Wirtschaftssanktionen hat man so eine Art Trotzreaktion empfacht, und das bestätigen mir viele, auch Ausländer, die in Russland nach wie vor tätig sind, die sagen mir, heute stehen sicherlich mehr Leute in Russland hinter Putin als zu Beginn seiner Invasion. Die Zweifel waren groß im Herbst 2022, jetzt würden mit überwiegender, erdrückender Mehrheit die Russen hinter Putin stehen und sagen, dieser Krieg sei zwar schlimm, er sei fürchterlich, aber er sei notwendig. Und die Russen, alle, mit denen ich gesprochen habe, und das sind jetzt nicht einfach alles nur ferngesteuerte Sprechpuppen des Kremls, das sind differenzierte, intelligente Leute, die haben mir mahnend auf entsprechende Fragen immer wieder gesagt, glauben Sie nicht diese Gräuelpropaganda gegen uns. Es ist einfach unwahr, dass Russland einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung in der Ukraine führt. Das ist ein Bürgerkrieg, der dort tobt. Es mag Kriegsverbrechen geben, allerdings auf beiden Seiten. Auch die Ukrainer würden es darauf anlegen, mit Methoden, die nicht in dem Sinn lupenrein seien, da Russland anzugreifen, aber es gäbe keine Rationalität und es gäbe da sicherlich keine Absicht der russischen Seite, Gräueltaten zu verüben an der Zivilbevölkerung. Das seien propagandistische Versuche der Anschwärzung, wie man sie in Kriegen eben immer wieder erlebe. Das haben mir viele gesagt, viele Gesprächspartner darauf hingewiesen. Auch interessant, ich spüre erstaunlich wenig Groll und Ressentiment. Zwar gäbe es das doch durchaus. Mir hat zum Beispiel ein deutscher Hotelier, der hier sehr erfolgreich in St. Petersburg tätig ist, gesagt, ja, manchmal würden so gegen Mitternacht SUV-Trucks auf den Straßen herumfahren, die hätten dann so selbstgebastelte Raketen hinten auf der Transportfläche und da seien dann westliche Städte draufgeschrieben, Berlin oder Washington, aber das sei nicht die Mehrheitsmeinung. Man unterscheide auch ganz klar zwischen den Regierungen und den Völkern. Und auch zum Beispiel in Russland, in St. Petersburg lebende Deutsche haben mir gesagt, dass ihnen hier überhaupt nicht Feindseligkeit entgegenschlage. Ganz anders erleben wir das ja zum Teil bei uns. Da sehen sich Russen immer wieder angefeindet. Ich kenne diese Beispiele auch aus der Schweiz. Und das ist ein weiteres Beispiel, anekdotisch, subjektivistisch, gewiss, nicht irgendwo statistisch abgesichert und repräsentativ. Aber das sind so kleine Facetten, die man im Auge behalten muss und die man vor allem, finde ich, hervorheben muss in unserer heutigen Zeit, in der vor allem in der Welt, in der ich lebe, die Feindbilder regieren, die Dämonisierungen und die Versuche, eben die andere Seite dermaßen herabzusetzen, dass die Möglichkeit, auch geistig in die Diplomatie einzusteigen und wieder einen Kompromiss zu finden, gewissermaßen ausgeschlossen wird. Also mein Plädoyer zielt ja nicht darauf ab, jetzt kriegerische Handlungen zu rechtfertigen, sondern ich finde es realpolitisch falsch, sich in diesen Feindbildorgien zu ergehen, weil sie eben dazu führen, weil sie die geistige Grundlage legen, dass man eben nicht auf dem Verhandlungsweg diplomatisch, politisch einen Krieg behebt, sondern man steigert sich dann eben in so eine Emotionalität hinein und macht die größten, dümmsten Fehler, zum Beispiel die Schweiz, dass sie eben teilweise ihre Neutralität preisgibt. Das sind so Diskussionen am Rande des Wirtschaftsforums, sehr interessant. Ich schnappe da Ausschnitte aus der Wirklichkeit auf, gebe sie auch so wieder ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Daneben natürlich die beeindruckende historische Substanz dieser Stadt, die wie vielleicht keine andere für Glanz und Elend, Pracht und Prunk und Armut gleichzeitig in der russischen Geschichte steht. St. Petersburg allerdings auch ein architektonisches Monument des Widerstands und des Überlebenswillens der russischen Bevölkerung. Die Russen würden sich ja als Überlebenskünstler bezeichnen, ihr Staatsgebiet über 12 Zeitzonen in zum Teil sehr widrigen geografisch-klimatischen Umständen angesiedelt. Das ist ähnlich wie in der Schweiz, die Urschweizer, die da in den Bergen überleben mussten, auch in Russland eine feindselige Natur, eine feindselige Umgebung, natürlich auch eine sehr schöne und wunderbare Natur, aber eben eine, der man das menschliche Leben immer wieder abtrotzen musste. Und dieser Überlebenswille, dieser Überlebensinstinkt, der ist natürlich auch in der Geschichte von St. Petersburg gewissermaßen zu besichtigen, auch in seiner ganzen tragischen Dimension. St. Petersburg war das Opfer einer fürchterlichen, genozidalen Belagerung durch die deutsche Wehrmacht nach dem Einmarsch der Hitlertruppen 1941. Man hat versucht, diese Stadt auszuhungern, in die Knie zu zwingen. Und da haben sich fürchterliche Szenen abgespielt. Leningrad ist auch bombardiert worden, aber die Leningrader haben nicht aufgegeben. Sie haben sogar während dieser finsteren Zeit Theateraufführungen gemacht. Also die Kultur als Lebenselixier in Zeiten der Finsternis, zum Beispiel in diesem weltberühmten Mariinsky-Theater. Und das ist auch der Grund, warum ich eine Sendung über das Mariinsky-Theater dann noch aufgezeichnet habe. Und mir hat geholfen dabei ein berühmter Deutscher, der ehemalige Direktor der Semperoper, der Hans-Joachim Frey, übrigens der Neffe des großen Schauspielers Armin Müller-Stahl. Eine äußere Ähnlichkeit ist da unverkennbar. Und er hat sehr fachkundig erzählt, was die Bedeutung dieses Mariinsky-Theaters ist. Und was mich persönlich am meisten beeindruckt hat, eben die Tatsache, dass sogar während des Zweiten Weltkriegs es dort großartige Aufführungen gegeben hat. Die Superstars der europäischen Kultur haben dort ihre Werke aufgeführt, zum Teil uraufgeführt. Giuseppe Verdi beispielsweise, der italienische Opernmaestro, ist mehrfach hier nach St. Petersburg gefahren. Dann Tschaikowski natürlich mit seinem Schwanensee, viele andere Werke, Berühmtheiten aus der klassischen Musik, Theater- und Opernwelt sind hier als Stammgäste aufgefahren. Auch die Straußens und wie sie alle heißen, sie sind hier gewesen. Heute beispielsweise eine Anna Trebko ist hier, ein Valery Gergiev, er ist der eigentliche Großmeister da der Opern- und Ballettwelt. Auch am Bolschoi-Theater ist er ja sehr bestimmend tätig. Das sind Facetten, die wir da in Erinnerung rufen, immer auch wieder mit der Absicht, das Gemeinsame, das Verbindende zu betonen, durch die Beiträge auf Weltwoche Daily. Das Mariinsky-Theater, Nevsky Prospekt, das Grand Hotel Europa, das Hotel Astoria, das sind jetzt die Hotspots natürlich der Prominenz an diesem St. Petersburger Wirtschaftsforum, das allerdings nicht mehr so universell und prominent besetzt ist als noch vor 8 Jahren. Damals gab sich die Weltelite die Türklinke in die Hand. Auch amerikanische Präsidenten haben hier ihre Aufwartung gemacht. Wir leben im Moment in etwas anderen Zeiten, aber umso mehr präsentieren die Russen dann die Vitalität ihrer Wirtschaft und eben auch irgendwo die beruhigende Tatsache, dass keine Großmacht stark genug ist, die anderen Großmächte wirklich zu dominieren oder dermaßen in Schwierigkeiten zu bringen, dass sozusagen keine Kompromisslösung dann mehr gefunden werden müsste. Also wir haben wirklich eine heute vielfältigere, multipolare Welt. Niemand ist mehr stark genug, um anderen den Willen aufzuzwingen. Das heißt, wir sind zur Zusammenarbeit verdammt. Und früher oder später, diese Hoffnung lasse ich mir nicht nehmen, wird es wieder zur Zusammenarbeit kommen. Was die Leute natürlich aufwühlt, ich werde in dieser Sendung dann auch noch darüber reden, ist der Angriff Israels auf den Iran. Da sind die Emotionen jetzt auch wieder ganz stark, auch die Kritik an Israel natürlich ist da. Auf der anderen Seite haben wir die Israel-Verteidiger, die sagen, das Mullah-Regime in Teheran ist von einer ganz diabolischen Qualität und deshalb sei das gerechtfertigt und richtig, was Israel macht. Ich würde auch da vielleicht die Wertungen etwas zurückdämpfen und zurückdrängen. Was aber sicherlich jetzt zum Ausdruck kommt, ist die heuchlerische Doppelmoral in unserem Medien-Mainstream. Also unsere Medien, unsere Mainstream-Politiker, die sind sich ja nach wie vor absolut durchbetoniert einig, dass der Angriff von Russland auf die Ukraine ein absolutes Verbrechen sei und überhaupt nicht gerechtfertigt, unprovoziert und letztlich Ausfluss imperialistischen Gehabes. Die Russen sagen es ganz anders, die sagen, nein, das ist eine Bedrohung. Wir müssen leider durch einen Art Bürgerkrieg verhindern, dass die NATO, die westliche Militärallianz, diese Ukraine in ihre Phalanx integriert, mit der Konsequenz, dass dann vielleicht amerikanische Atomraketen in unmittelbarer Nähe der russischen Grenzen zu stehen kommen und dies auf einem Gebiet, das die Russen emotional für sich beanspruchen aufgrund der langen gemeinsamen Geschichte. Das ist die Tatsache. Also man fühlt sich bedroht, die Sicherheitsinteressen bedroht, also schlägt man zu, entscheidet man sich, den Krieg als Fortsetzung einer wirkungslos gewordenen Politik zu betreiben. Ja, was ist jetzt der Unterschied zu Israel? Israel macht ja genau das Gleiche. Die Israelis sagen, aus unserer Sicht ist das absolut nicht hinnehmbar und man kann das auch nachvollziehen, dass der Iran in den Besitz, dass Iran in den Besitz einer Atombombe kommt. Also möchten wir das verhindern. Und aus Sicht von Israel ist das verständlich, genauso verständlich wie die Motive der Russen nachvollziehbar sind, dass sie diese NATO-Osterweiterung nicht akzeptieren können. Möglicherweise sind die Ansprüche der Russen noch besser begründet als die der Israeli, die ja präventiv hier losschlagen. Aber was klar wird, ist, dass die unterschiedliche Beurteilung dieser beiden Länder einfach nicht überzeugt, und immer mehr merken das. Und ich kann nur hoffen, dass dieses Scherbeln, diese kognitive Dissonanz, dieser offensichtliche Widerspruch immer mehr Leuten die Augen öffnet. Aber ich will da nicht allzu hoffnungsfroh sein und allzu naiv klingen. Vielleicht komme ich auf dieses Thema dann noch zu sprechen. Es gibt ja da auch neue Entwicklungen und Themen. Der russische Präsident Putin übrigens wird sich zu diesen Fragen dann äußern, heute Freitagnachmittag in St. Petersburg. Wechseln wir zu einem ganz anderen und in dem Sinn uneingeschränkt schönen Thema. Am heutigen 20. Juni hat die australische Filmschauspielerin, Produzentin und Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman Geburtstag. Welchen in Anzahl Jahren sei hier nicht verraten, aber sie ist eine der größten ihres Faches. Den Oscar erhielt sie als beste Hauptdarstellerin im Film The Hours von Stephen Daldry 2022, und am 20. Juni 1837 ist König Wilhelm IV. Von Großbritannien, Irland und Hannover verstorben. Ziemlich verrückt und exaltiert. Das Datum ist nur bemerkenswert, weil damit die junge Victoria britische Königin und Kaiserin von Indien wurde. Eine außergewöhnliche Frau, die einem ganzen Zeitalter den Namen gegeben hat und dank der englischen Seemacht viele Jahrzehnte einer Pax Britannica ermöglicht hat. Also Nicole Kidman, der 20. Juni, und der 20. Juni gewissermaßen das, die Geburtsstunde des viktorianischen Zeitalters, das sind interessante, bemerkenswerte Facetten. Deutschland, da habe ich eine spannende Analyse gelesen in der Neuen Zürcher Zeitung, das Kirchenasyl habe keine rechtliche Grundlage, sei verlogen und sollte vom Staat ignoriert werden, schreibt die NZZ bzw. deren Berliner Redaktion, und ich kann dem uneingeschränkt beipflichten. Ich finde das sehr gut, dass sie das aufgegriffen haben. Es sei nicht unbarmherzig, Migranten in ein anderes EU-Land abzuschieben. Insbesondere die Kirchen hätten zudem allzu durchsichtige eigene Interessen. Im vergangenen Jahr erhielten deutlich mehr Migranten in Deutschland Kirchenasyl als jemals zuvor. 2386 Fälle gab es laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, gut 300 mehr als im Vorjahr. Zu ihrer eigenen moralischen Erhöhung stellen die Kirchen dabei Barmherzigkeit gegen geltendes Recht, als ob es unbarmherzig wäre, jemanden auf das sichere Drittland zu verweisen, das er in der EU zuerst erreicht hat. Denn darum geht es. Gesucht wird nicht Schutz, sondern das freundlichste Sozialsystem, Sozialtourismus à la carte. Die Kirchen haben außerdem Interessen. Unter dem Mantel christlicher Nächstenliebe verwalten die kirchlichen Sozialorganisationen Milliarden an öffentlichen Mitteln für Aufgaben, die der Staat auslagert, aber finanziert. Die Sozialwirtschaft insgesamt ist komplett staatlich ernährt. Sie funktioniert mittlerweile auch wie ein Selbstbedienungsladen für die Schlauen und die Findigen. Gut, dass da die NZZ, die Berliner Redaktion, das aufgespießt und aufgedeckt hat. Das Weiße Haus beschwichtigt die MAGA-Fans. Dem isolationistischen Lager missfallen Trumps Nahost-Überlegungen. Der frühere Fox News-Moderator Carlson, also Tucker Carlson, schreit sogar einen republikanischen Senator an. Für den Präsidenten ist es die größte Herausforderung seit Amtsantritt. Ja, America first, das ist das Credo von Trump. Und jetzt sieht er sich plötzlich hineingezogen, möglicherweise in einen Krieg, in einen explodierenden Krieg im Nahen Osten. Das erinnert ein bisschen an George W. Bush, der ja dann auch tragisch in die Geschichtsbücher eingegangen ist. George W. Bush, der ganz zu Beginn seiner Regentschaft in den USA angekündigt hat, sich eben vor allem auf domestische Belange zu konzentrieren. Und dann kam es zum Terroranschlag 9/11. und den Verwicklungen und Weiterungen, die dann letztlich auch das Ansehen dieses Präsidenten ganz massiv beschädigt haben. Übrigens, auch interessant, immer das gleiche Muster: Wenn sich eine Großmacht bedroht fühlt, dann gibt es Krieg. Und das war bei den Amerikanern auch so. Nach den Terroranschlägen von 9/11 bestand die Befürchtung, und die hat Saddam Hussein, der irakische Diktator, auch genährt: Er besitze noch Massenvernichtungswaffen. Und er hat die Amerikaner unterschätzt, hat geglaubt, ja, wenn ich da etwas bluffe mit den Massenvernichtungswaffen, die ich gar nicht habe, er hat auch einzelne Armeeteile gegeneinander ausgespielt, ja, die Amerikaner werden nicht angreifen und ich kann mich dann sozusagen auf die Distanz gesund stoßen, machtpolitisch an den Amerikanern. Aber die Amerikaner haben es ernst gemeint, sie sind dann gekommen. Die Massenvernichtungswaffen hat es zwar nicht gegeben, aber Saddam Hussein konnte nicht mehr die Amerikaner davon überzeugen. Und so hat sich auch ein tragisches Geschehen in Gang gesetzt. Aber eben immer das gleiche Muster, sie fühlen sich bedroht, die Amerikaner, die Israelis durch Iran oder eben die Russen durch die Ukraine. Und jetzt kann man nächtelang moralisieren, man kann trefflich streiten darüber, aber ich glaube, das Entscheidende ist, Kriege, so tragisch und verrückt sie sind, gehören irgendwie zur menschlichen Natur, zur Geschichte. Es kann dazu kommen, man sollte alles daran setzen, sie zu verhindern. Aber wenn sie dann einmal stattfinden, dann darf man sich nicht in diese Hölle hineinsteigen, auch emotional nicht, sondern muss versuchen, mit kühlem Kopf realpolitisch wieder den Ausstieg zu finden. Wird also Trump sich jetzt da mit einer in Trümmer liegenden America-First-Agenda in eine Middle-East-First-Kriegsstrategie hineinziehen lassen? Ich glaube, die Versuchung ist groß, denn die Amerikaner sehen in den Mullahs auch zu Recht einen Feind, und man möchte die Gelegenheit beim Schopf packen. Das kann ich nicht beurteilen, beziehungsweise wie ich an ihrer Stelle handeln würde. Aber ich kann nur sagen, wenn man in diesen Krieg einsteigt, dann muss man ein sehr gutes Exit-Szenario haben, um da wieder hinauszufinden. Ich bleibe zuversichtlich. Ich glaube, ich habe das in der Schweizer Ausgabe auch geführt, ich glaube nicht, dass es ein Interesse gibt, diesen Konflikt global auszuweiten. Aber wir werden sehen, auf jeden Fall verrückt, in was für extremen, aus den Fugen geratenen Zeiten wir momentan leben. Trump will in den nächsten 2 Wochen über den Kriegseintritt entscheiden. Und möglicherweise geht es dann ein bisschen schneller. Eine Drohung, die niemand ernst nimmt. Die Frankfurter Allgemeine macht sich lustig über die Ankündigung des slowakischen Präsidenten Robert Fico, wenn die NATO die Slowakei zwinge, Ausgaben zu tätigen, die den Staatshaushalt ruinieren, würde die Slowakei allenfalls aus der NATO austreten. Man macht sich lustig über das jetzt in den deutschen Medien. Ja, dieser überhebliche, besserwisserische Ton, weiß nicht, ob das gut ankommt in der europäischen Nachbarschaft. Was für eine Veränderung, wenn ich mich zurückerinnere an die Zeiten eines Genscher oder eines Helmut Kohl. Da waren die Deutschen gerade in der Außenpolitik viel sensibler unterwegs. Und einer, der den Ton im Grunde genommen nie trifft, ist Friedrich Merz, zuletzt auch mit seiner also wirklich völlig abstrusen Behauptung und auch letztlich unseriösen, rabaukenhaften, also fast schon so etwas rüppelhaften Bemerkung, ja, die Israelis würden jetzt die Drecksarbeit des Westens erledigen, so als ob Israel ein Staat wäre, dem man die Drecksarbeit für jemanden erledigen lassen möchte. Ist das die Auffassung des deutschen Kanzlers, dass es da Staaten gibt, die beispielsweise für Deutschland die Drecksarbeit erledigen? Das sind schon seltsame Ausschweifungen. Vielleicht hat das anerkennend gemeint, vermutlich hat das anerkennend gemeint, hat gesagt, ja, Iran ist auch für uns eine Drohung, wir müssen eigentlich den Israelis dankbar sein, aber wenn das seine Absicht war, hat das nicht sehr glücklich ausgedrückt. Was Putin Deutschland zu sagen hat, ja, die Medienkonferenz des russischen Präsidenten, ein Journalist der deutschen Presseagentur war anwesend und zeigte sich im Nachgang beeindruckt von der Eloquenz, Sachlichkeit und hervorragenden Vorbereitetheit des russischen Präsidenten. Ich habe das auch schon erlebt bei 4-stündigen Präsentationen Putins etwa in Sochi an der Waldai-Konferenz. Und es ist schon interessant, einmal aus der Nähe zu beobachten, wie dieser Mann funktioniert, der ja Projektionsfläche von so vielen Feindbildern ist und auch verrücktesten Widersprüchen. Einer der absurdesten, eine der absurdesten Theorien ist ja die, dass die gleichen Leute, die Putin als den gefährlichsten, kriminellsten Schwerverbrecher der Gegenwart schildern, gleichzeitig auch sagen, aber auf keinen Fall wird er Atombomben einsetzen im Ukraine-Krieg. Also das schließt sich ja gegenseitig aus. Und das sind eben die Widersprüche in der heutigen Außenpolitik, genauso widersprüchlich, wenn man sagt, ja klar, Israel hat absolut recht, sich da zu verteidigen gegen den Iran, aber wenn die Russen sich gegen die NATO in der Ukraine verteidigen, dann ist das natürlich ein absolutes Verbrechen. Also das geht ja hinten und vorne überhaupt nicht auf. Der AfD-Flügel uneins über israelische Angriffe, das wird natürlich hier genüsslich ausgeweidet da in den Medien, wenn in der AfD einmal ein paar unterschiedliche Meinungen vorhanden sind. Dann der deutsche Bundespräsident Steinmeier ist in Japan und 100 Millionen Dollar Jahresgehalt für KI-Top-Talente will der Facebook-Chef Mark Zuckerberg in Zukunft da den geeigneten Kandidaten zahlen. Dann ein Zitat, das mir noch aufgefallen ist. Deutschland ist ein Museum. Klaus Cicciora war Chefdesigner des VW-Konzerns, dann wechselte er zu Chang'an, einem chinesischen Staatskonzern. Hier spricht er über Arbeitszeiten, kulturelle Unterschiede und Chang'ans Pläne für Europa. Deutschland ist ein Museum. Gelegenheit, eine Bedrohung zu beseitigen, die seit Jahrzehnten über der Welt schwebt. Israels Präsident im Interview mit der Welt in Deutschland, ja, die natürlich sehr eng an der Seite Israels steht. Ich maße mir da kein Urteil an, aber realpolitisch betrachtet muss man immer wieder feststellen, es kann zu Kriegen kommen. Aus subjektiv empfundenen Bedrohungssituationen. Es gibt auch andere Motive, aber ich glaube, das Muster der Kriege aus letzter Zeit scheint da sehr ähnlich zu sein. Das ist keine Rechtfertigung, aber eine Mahnung, eben Realpolitik anzuwenden, um dann die Kriege wieder zu beenden und eben nicht sich moralisierend, gesinnungspolitisch in eine nicht mehr endende Eskalation hineinzusteigen. So, was haben wir noch an Lichtblicken? Was sind noch positive Nachrichten ganz zum Schluss? Ja, wir haben die guten an den Anfang gestellt. Vielleicht noch ein letzter Eindruck aus St. Petersburg. Die Stadt ist wirklich eine Reise wert. Und falls Sie sie noch nicht gesehen haben, sollten Sie unbedingt einmal herkommen. Und einmal mehr bestätigt sich dort eben auch die große, auch kulturelle Verwandtschaft zwischen den Völkern. Es gibt so viel Verbindendes und man muss sich da eben nicht nur aufs Trennende konzentrieren, sondern auch immer wieder versuchen, das, was eben vereint, was zusammenbringt, in den Vordergrund zu stellen. Journalismus, Kultur, auch Sport können da Medien sein zur besseren Völkerverständigung. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Ich melde mich dann wieder zurück aus der Schweiz bzw. aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich werde nächste Woche ein paar Tage in den USA verbringen. Da gibt es ja auch interessante Entwicklungen, die man aufnehmen und kommentieren kann. Bis dann, alles Gute, eine schöne Zeit und bleiben Sie auf unserem Kanal. Viele Sendungen noch aus St. Petersburg werden wir ausstrahlen. Ich hoffe, zu Ihrer uneingeschränkten Zustimmung. Bis bald, einen schönen Tag und dann auch ein schönes Wochenende.